Body Podcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber Professor Dr. Med Marco Büter und Fares Abunay.
Heute Teil 4 unseres Adi-Podcasts mit Heinrich von Grüning. Heinrich von Grüning ist Gründungsmitglied der SAPS, der Schweizer Adipositas-Stiftung. Und die SAPS ist schon ein wichtiger Partner für euch bariatrische Chirurgen, oder Marco?
Ja, das stimmt. Die Schweizer Adipositas-Stiftung ist ungefähr zur selben Zeit gegründet worden wie auch die SMOP, also der Fachverband, die Fachgesellschaft der Schweizer Adipositas-Chirurgen oder aller Ärzte, die sich mit Adipositas beschäftigen. Die SAPS ist eine wichtige Anlaufstelle für viele Patienten, die Fragen zum und um das Thema Adipositas herum haben, berät dort sehr gerne und gibt auch Hilfestellungen in Problemsituationen.
Und ist sicherlich auch aktiv, was Events, Veranstaltungen betrifft und haben einen interessanten Blog.
Wenn man irgendein gutes Symposium veranstalten will, dann kann man davon ausgehen, dass der Heinrich selbst daran teilnimmt, im Vorfeld auch gerne die Werbetrommel rührt. Es gibt natürlich auch interessante Veranstaltungen, die von der SAPS selber organisiert werden. So gibt es das Selbsthilfegruppentreffen jedes Jahr, wo dann auch verschiedene Fachleute auf dem Gebiet der Adipositas-Therapie eingeladen werden und dort Vorträge halten.
Was ich an Heinrich mag und schätze, und wir haben ja auch schon mal gesprochen, das geht dir ja ähnlich, dass er Netzwerk nicht als Bedrohung sieht, sondern uns von Anfang an auch bei Adipositas Zürich unterstützt hat.
Absolut. Das ist auch etwas, an das ich mich erst gewöhnen musste, dass er halt mit allen Adipositas-Therapeuten und allen Adipositas-Zentren im Austausch ist, dass er den Patienten vollkommen unabhängig von persönlichen Vorlieben das Adipositas-Zentrum in der Nähe zunächst empfiehlt und da völlig wertfrei und neutral an die Sache herangeht. Das ist wirklich beeindruckend und da habe ich auch viel vom Heinrich gelernt.
Heinrich selbst hat sich nicht operieren lassen, ist aber, was die Adipositas-Szene betrifft, da gar nicht mehr wegzudenken. Wie lange ist er aktiv in dieser Szene? Weißt du das?
Oh, also ganz genau kann ich dir das nicht sagen. Ich weiß eben, dass es mit der Gründung des MOB zusammenfällt. Das war so Anfang, Mitte 90er Jahre. Und damals ist eben die SAPS mitgegründet worden, um gewisse Aufgaben auch der Wahrnehmung der Erkrankung Adipositas in der Gesellschaft, sag ich mal, zu bearbeiten. Und dieses Stigma, dass es eine chronische Erkrankung ist und eben nicht ein selbstgewähltes Schicksal oder Ausdruck von Faulheit oder fehlender Selbstdisziplin, das in der Gesellschaft, in den Köpfen der Gesellschaft auch zu verankern. Das war eigentlich der Hauptauftrag der SAPS damals. Also Heinrich, ja, das wird er nachher selber erzählen, aber er ist mit Sicherheit über 20, 25 Jahre schon im Geschäft und nutzt da sein altes und großes Netzwerk, was er noch aus seiner Journalistentätigkeit hat.
Du sprichst das an, Journalistentätigkeit, Radiomoderator, hat auch eine gewisse Vorgeschichte oder eine Vita, die ihm wahrscheinlich, was heute das Marketing betrifft und Netzwerk auch sehr entgegenkommt, oder?
Also Heinrich ist ja nicht nur sehr eloquent im Gespräch, ein wahnsinnig interessanter Gesprächspartner, der viele Facetten hat, viel erlebt hat, großen Erfahrungsschatz besitzt. Ist ja auch ein fantastischer Autor. Also Heinrich schreibt ja diesen Blog, den man auch auf der SAPS Homepage findet. Und der ist natürlich absolut lebenswert. Nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Art und Weise, wie er Sachen umschreibt. Das ist eben Journalismus und das ist gelernter Journalismus und das sieht man auch. Also wie gesagt, absolut lesenswert.
Okay. Sowohl den Blogbereich wie auch die Homepage von der Schweizer Adipositas Stiftung haben wir in den Shownotes für euch verlinkt. Ganz anderes Thema, der Podcast mit Alexandra Baumann hat sehr viel positives Feedback, sowohl bei uns auf Adipositas Zürich, wie auch bei ihr erzeugt. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ebenfalls sehr positiv. Ich meine, der Podcast kam ja fast zeitgleich mit der Fernsehsendung im Schweizer Rundfunk raus, indem sie in einer Sendung zum Thema Macht, Schönheit, Glücklich einen großen Beitrag geliefert hat. Und da würde ich mal sagen, also fast einen Seelenstriptease performt hat und wirklich einfach mal ganz klar und offen die Situation beschrieben hat, wie es ist als Adipöser in unserer Gesellschaft. Und das Echo, was sie sowohl auf den Podcast als auch auf die Fernsehsendung bekommen hat, war absolut ermutigend, aber eben auch einzelne Kommentare, so wie man sie leider kennt. Mensch, streng dich doch mal an und muss man sich doch nicht operieren lassen. Also die Kommentare, die dort waren, sind schon auch ein Spiegelbild, so wie das in unserer Gesellschaft aktuell eben auch diskutiert wird. Aber das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja Diskussionen anregen. Wir wollen ja die Leute zum Nachdenken anregen und idealerweise sie davon überzeugen, dass vielleicht die Art und Weise, wie sie Betroffene der Krankheit Adipositas bis jetzt gesehen haben, ändern, dass sie dort ihre Ansichten ändern und vielleicht etwas anders über das Thema denken.
Wer diese Folge von unserem Podcast mit Alexandra Baumann noch nicht gehört hat, vielleicht hört ihr mal rein. Das ist die Folge 3. Wir haben auch diesen Fernsehbeitrag, den Marco jetzt gerade erwähnt hat, in unserem Medienbereich auf unserer neuen Webseite eingestellt. Das ist www.adipositas-zürich.ch und da könnt ihr euch, wie gesagt, die ganze Doku dann angucken. Marco, dann geht es jetzt weiter mit Heinrich und ich denke, wir wünschen unseren Zuhörern viel Spaß und nützliche Informationen mit dem Gespräch mit Heinrich von Gröning.
Absolut, wird sicher top interessant, top Gesprächspartner und ich freue mich schon auf das, was er zu sagen hat.
Ja, und ich sitze jetzt in den Räumlichkeiten mit Heinrich von Grüningen im Universitätsspital Zürich. Und erstmal, Heinrich, vielen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
Ja, nichts zu danken, das mache ich doch gerne, Faris.
Ja, zunächst würden wir gerne mal ein bisschen was von dir persönlich erfahren. Du bist Adipositas-Patient, deine persönliche Geschichte. Vielleicht erzählst du uns erstmal, wie hat sich dein Gewicht entwickelt?
Ja, ich versuche das kurz zu halten. Ich war eigentlich in meiner Jugend ein schmaler Bursche. Das Abstehendste an mir waren die Ohren. Ich wog mit 20 so um die 67 Kilo, also nahe am Untergewicht. Und habe dann eigentlich kein Problem gehabt damit. Aber ich habe geraucht während meines Studiums, habe ich geraucht wie ein Schlot, Kamin. Und habe dann, als ich aufgehört habe zu rauchen, in kurzer Zeit 30 Kilo zugenommen. Zeitgleich habe ich beruflich keinen Karriereschritt gemacht und habe so in besseren Kreisen verkehrt und etwas besser gegessen in den Hotels und Restaurants. Gleichzeitig auch hatte ich einen Unfall in der Armee und durfte keinen Sport mehr betreiben, was mir überhaupt nichts ausmachte, weil ich eigentlich ein unsportlicher Mensch war. Und ebenfalls in dieser Periode habe ich mir ein Auto zugelegt und geheiratet. Also alles eigentlich Faktoren, die letztlich obesigen sind, die dazu beitragen, dass man eher Gewicht zunimmt, zulegt, wenn man die Veranlagung hat. Ich habe dann wie wild eine Diät nach der anderen gemacht, habe damals in den 70er Jahren alles gemacht, was verboten war, nichts ausgelassen, von der Weißwein über die Max Planck bis zur Eier, alle Diäten, die man machen konnte. Und immer brav abgenommen und immer wieder jojo-mäßig zugenommen. Am Schluss war ich so etwa ungefähr bei 165 Kilogramm angelangt. Mittlerweile war mein Übergewicht auch ein öffentliches Thema geworden. Ich wurde in Fernsehdiskussionen eingeladen, wo man über diese Thematik sprach. Ich wurde auf den Boulevardzeitungen abgebildet, immer nach Neujahr, mal mit einer zerbrochenen Waage im Arm, mal mit anderen Kollegen. Es gab da einen, dann erinnern sich vielleicht einzelne noch, den Sepp Trütsch. Das ist eine schweizerische Volksmusiklegende, die auch im Fernsehen Sendungen gemacht hat. Der war extrem übergewichtig, hat jetzt auch massiv abgenommen wegen Diabetes. Und da hat man immer uns ausgespielt und gesagt, wer hat mehr abgenommen über die Festtage oder zugelegt. Also wie auch immer, ich war so ein bisschen ein Vorzeige-Dicksack. Und als es dann nicht mehr ging über eine Fernsehsendung, kam ich in Kontakt mit einem Adipositas-Spezialisten, der damals sich dafür eingesetzt hatte, Operationen einzuführen in der Schweiz. Er war selber Internist, also hat nicht selber operiert. Und der hat mir angeraten, ein Magenband zu machen. Das wollte ich aber partout nicht, weil mir die Vorstellung grauste, da einen fremden Gegenstand in meinem Inneren zu haben, der mir dann noch vorschreibt, ob ich eine oder zwei Lasagne essen darf. Das wollte ich nicht, habe dafür mit Leuten gesprochen, auch Kollegen, die dieses Magenband hatten, und kam auf die Idee, du kannst ja versuchen, so zu leben, wie die leben, nur noch so essen, wie die dank dem Band essen müssen, und das aus freien Stücken. Mein Wille, bin ja schließlich nicht blöd, habe ich zu mir gesagt, in einer gewissen Selbstüberschätzung. Und dann hat der Arzt gelächelt und gesagt, das kann man schon probieren, ja. Und ich habe dann tatsächlich innerhalb von 3 Jahren, habe ich 35 Kilo abgenommen, zum Teil auch noch mit Medikamenten nachgeholfen. Und da habe ich fast 10 Jahre lang habe ich dieses tiefere Gewicht gehalten, natürlich immer noch im adipösen Bereich, mit 130 Kilo auf 1,85, 84. Das war noch BMI weit über 30. Und dann hatte ich einen Herzinfarkt. Ich hatte eine Operation am Knie, eine Prothese, mich noch weniger bewegt als vorher. Und dann ist sukzessive das Gewicht wieder zurückgekommen. Habe ich wieder Diäten versucht, erfolglos. Haben wir noch hat er mir gesagt, du musst jetzt nicht mehr weiter abnehmen, das bringt nichts. Du musst jetzt versuchen, nicht mehr weiter zuzunehmen. Da war ich schon auf 180. Also Kilo, nicht Blutdruck. Und dann war ich da auf 180 und habe mich darauf eingerichtet, eigentlich so innerhalb der nächsten paar Jahre mein Ende zu finden. An Laufen war nicht zu denken, Treppensteigen überhaupt nicht. Ich war noch nicht so weit, dass ich mir ein Elektrofahrzeug anschaffen musste, wie die Leute in Amerika, wenn sie in den Walmart gehen. Aber also es war einfach ein Leben auf Abruf im Prinzip. Wenn ich am Morgen aufwachte und mich auf die Bettkante setzte, habe ich mir oft gesagt, wenn mein Tagesziel darin bestehen würde, auf der Bettkante zu sitzen, dann könnte ich jetzt wieder abliegen und hätte es schön. Die Leute haben gefragt, was ist dein Wohlfühlgewicht? Dann habe ich gesagt, mein Wohlfühlgewicht, wenn ich im Bett liege, ist 180 Kilo. Gibt gar keine Diskussion. Und dann, ich habe eigentlich in dem Sinn nicht mit dem Leben abgeschlossen, aber gut, ich war damals schon Vorsitzender des SAPS, also des Stiftungsrates, darüber sprechen wir dann noch. Und meine Frau hat mich immer getriezt und hat gesagt, du musst jetzt endlich abnehmen, du bist ein schlechtes Vorbild, was sollst du? Sie hat gesagt, nein, im Gegenteil, das macht den Patienten Mut, dass es andere auch gibt, die es nicht schaffen, dass sie nicht alleine sind. Sie können sich an mir ein abstoßendes, abschreckendes Vorbild nehmen und so. Da gab es noch einen Zwischenfall, einen kleinen Zwischenfall. Ein Chirurg, der Plamen Steikhoff, hat bei uns einen Vortrag gehalten und hat er gesagt, ja, die Lebenserwartung ist kürzer und man stirbt früher. Und dann hat einer aus der Gruppe oder eine hat gesagt, ja, aber der von Grüningen, der ist auch schon ziemlich alt und er ist auch dick. Und da hat der Plamen frecherweise gesagt, ja, der müsste eigentlich schon lange tot sein, auf den müsst ihr gar nicht schauen. Da habe ich gewusst, jeder Tag, den ich am Morgen froh aufstehen kann, ist ein geschenkter Tag. Und dann gab es ein Zufall eben, da hat dann ein Arzt im Tessin, Massimo Fumagalli, der hat ein Konzept entwickelt, das nennt sich Sinomedica. Eine Kombination aus Akupunktur nach traditioneller chinesischer Medizin und eine strenge ketogene Diät, also totaler Verzicht auf alles Zucker, jede Zuckerart, künstlicher Zucker, zugesetzter Zucker ist verpönt und Kohlenhydrate so wenig wie möglich, also praktisch keine Pasta, kein Brot, keine Kartoffeln, gewisse Gemüsearten, die weißen und die grünen, keine farbigen, weil die haben Zucker. Und Fleisch, möglichst mageres Fleisch, aber im Prinzip alles Fleisch ist erlaubt, aber einfach ohne Soße, ohne weiß nicht was. So, und keine Wurstwaren, kein Käse, keine Milchprodukte, nichts. Und er hat auf diese Art und Weise, hat er also erfolgreich in verschiedenen Ländern, er hat 7 Praxen in der Schweiz, die er betreibt, und hat so also vielen Patienten zum Erfolg verholfen und wollte in der deutschen Schweiz, er hat in der französischen Schweiz, hat er den Stadtpräsidenten von Lausanne, das war eine sehr populäre Figur mit 190 Kilogramm, hat er auf 100 runtergeschrumpft. Und da alle Gazetten voll. Und die Fachwelt, die Adipositas-Fachwelt, hat natürlich Gift und Galle gespuckt und gesagt, nein, das kann man nicht, das ist Raubbau, das kommt nicht gut, das kann man nicht, das wird sich auf lange Zeit rächen. So. Und er hatte einen Patienten, der hat 50 Kilo abgenommen im Tessin, und er hat gesagt, ich suche jemanden in der deutschen Schweiz, den man kennt und der stark übergewichtig ist und der mit mir abnehmen könnte. Deine Frau ist eine Deutschschweizerin, hat er gesagt, kennt die jemanden? Und das war jetzt eine Cousine von meiner Frau. So ist er zu mir gekommen und hat gesagt, ich biete Ihnen an, meine Kur zu machen. Es kostet Sie nichts, ich mache das gratis. Ich habe zuerst gesagt, das habe ich verfolgt, das habe ich gelesen, habe ich gesehen, das ist Humbug, das wird nicht gehen, die Fachwelt steht Kopf. Da sagt er, ja, nein, so und so und so, hat mir es genau erklärt mit dem Stoffwechsel, Ketogen etc. und eben die Wirkung der Akupunktur, weil die Nadeln der Akupunktur wirken auf die Zentren ein, wo die Hormone Ghrelin und Leptin gebildet werden. Es gibt klinische Studien, die sagen, wenn man misst beim Patienten das Blut vor der Akupunkturbehandlung und das Blut nach der Akupunktur, dann sind diese Werte gerade invers. Also Ghrelin hoch, Leptin tief und nach der Behandlung Ghrelin tief und Leptin hoch. Also gut, diese Behandlung soll den Hungerattacken dämpfen, soll den Körper fit machen, eben leichter zu verzichten. Und so haben wir das gemacht und ich habe dann innerhalb von knapp 2,5 Jahren habe ich 80 Kilo abgenommen, von 180 auf 100 runter. Und das war ein komplett neues Leben. Ich konnte wieder die Treppe rauf, ich konnte gehen, ich konnte kleine Kleider ab Stange kaufen. Absolut, also es war wirklich eine Wiedergeburt. Und dann wurde ich leichtsinnig und übermütig und sagte, ja gut, dann genieße ich jetzt mal ein bisschen das Leben so 2, 3 Wochen lang. Und das, was ich dann zunehme, kann ich ja, wenn ich dann wieder rigoros die Diät mache, nehme ich wieder ab. Und das ging einmal gut. Und beim zweiten Mal ging es schon nicht mehr so runter. Und vom dritten Mal an ging es dann einfach sukzessive ein bisschen wieder rauf, bis ich auf 120 war. Dann kam Corona, jetzt diesen Frühling, und da war man zu Hause und den ganzen Tag dem Terror des Kühlschranks ausgesetzt. Und da habe ich ganz schlank weitere 10 Kilo zugelegt in diesen 10 Wochen, wo man eingesperrt sein musste. Ich gehörte ja vom Alter her und auch von Vorerkrankung und als Adipositas-Betroffener zur Risikogruppe. So, und jetzt bin ich um 130 rum und habe mir den Vorsatz gefasst, wieder runter zu gehen. Habe letzte Woche schon 1,5 Kilo geschafft. Das sollte jetzt, wenn ich jetzt nicht rückfällig werde, sollte das so gehen. Weitergehen, hoffe ich wenigstens.
Dennoch bist du ein gutes Beispiel dafür, dass man es auch konservativ schaffen kann. Du hast, wenn ich jetzt mal unterm Strich sehe, 50 Kilo nach wie vor an Gewicht verloren. Wie möchtest du jetzt weiter dein Gewicht reduzieren?
Also das ist auch ein Teil der Theorie von Fumagalli. Du musst dein Idealgewicht erreichen. Wenn du dein Idealgewicht erreicht hast, das wäre in meinem Fall rechnerisch 76 Kilo, wenn du das erreicht hast, dann kannst du wieder moderat ausgewogen von allem essen. Und es reicht, wenn du einmal pro Monat in die Therapie kommst mit den Nadeln und dann kannst du das Gewicht halten. Und er hat einige Patienten, die das schaffen. Und mein Ziel wäre es, das mal zu erreichen, schon nur um den Proof of the Pudding zu haben. Schauen, wirkt es dann? Funktioniert es? Dann kann ich es dann halten, wenn ich da so weit bin. Ich habe ihn mittlerweile auf 80 Kilo hochgekriegt. 76, weil in der Bariatrie sagt man ja, es ist nicht möglich, sein Idealgewicht zu erreichen. Du kriegst nie das, was du mit 20 hattest. Und aber bei seinem Theorem, die ketogene Ernährung, die zwingt den Körper, Fett zu holen, um es in die Ketonkörper umzuwandeln, wenn du es konsequent handhabst, zwingt es den Körper, das Fett dort abzubauen, wo es noch vorhanden ist. Das räumt die letzten Reste. Meine Frau hat auch eine Weile lang mitgemacht und die hat gesagt, ich habe an Orten abgenommen, wo ich früher nie abnehmen konnte. Weil eben der Stoffwechsel sich das Fett dort holen muss, wo es vorhanden ist. Und meine im Moment, die Zulage, die ich wieder gewonnen habe, die ist vor allem in der Fettschürze drin. Das ist insofern unangenehm, als dass ja, wenn die Fettschürze dann da so runterhängt, verschiedene Verrichtungen im, nicht nur im Alltag, sondern auch in der Freizeit beeinträchtigt. Und du dann mit der Lupe und der Pinzette auf die Toilette musst. Aber also gut, daran gewöhnt man sich natürlich. Aber trotzdem, das war ein völlig anderes Leben, als diese Schürze weg war. Also von daher ist mein Ziel schon noch so weit runter wie möglich zu kommen.
Als Dr. Plam Steikow, damals war er noch in der Schweiz, mittlerweile ist er ja Chefarzt im Krankenhaus Sachsenhausen, als er dir das gesagt hat, du müsstest normalerweise schon längst tot sein, warst du ihm dankbar? Weil es ja eigentlich eine krasse Aussage, oder?
Ja, ich überhaupt, also ich habe eigentlich, ich gehe mit solchen Sachen sehr locker um. Also ich mache mich auch da ein bisschen anstößig, weil ich im Unterschied zu anderen Übergewichtigen soll mich nicht verletzt fühlen, wenn jemand sagt, der ist der aber dick oder so. Wir leben damit, man sieht's uns ja an, das ist unsere Eigenart. Also wir sollten eigentlich stolz darauf sein, dass wir mit diesem speziellen Outfit da überleben und es schaffen, uns zu bewähren und sollten uns nicht verstecken und nicht verkriechen und sollten keine Depression haben. Das ist leichter gesagt als gemacht. Weil ich hatte persönlich nie insofern Anfeindungen. Ich hatte auch, habe nicht nur im beruflichen Leben meinen Weg gemacht. Ich habe auch in der Schweizer Armee eine Karriere, die soweit sie überhaupt nur möglich ist, bis zum Obersten der Schweizer Armee durchgemacht. Und das ist eines der berührendsten Momente war, wenn ich jeweils, wenn ich zugenommen hatte, wieder viel dicker wurde, eine neue Uniform gekriegt habe, musste ich ins Zeughaus gehen, weil die sind nicht vorfabriziert in dieser Größenordnung und musste nach Maß geschneidert. Sämtliche militärischen Kleidungsstücke wurden mir auf den Leib geschneidert, von der Ausgehuniform bis zum Kampfanzug. Und die Schneider dort, die hatten einen Stolz und einen beruflichen Ehrgeiz und freuten sich, wenn ich kam und sagten, ah, Wongrins, gut, könnte ich was Neues machen für Sie? Ja, super! Und wie sie dann das anprobiert haben und wenn es gepasst hat, waren die so stolz. Ich hatte das beste Verhältnis zu den Schneidern dort im militärischen Zeughaus.
Gut, das war ein positives Beispiel. Leute, die mit deinem Gewichtsanstieg im Endeffekt positiv umgegangen sind. Hattest du auch Sanktionen im Militär oder in anderen Umfeldern oder gab es Leute, die dich auch aufgrund dieser Gewichtszunahme kritisiert haben?
Nein, so eigentlich direkt hat mir das niemand gesagt. Und eben, ich war dann schon in einer Position in der Armee, wo man mir da nichts anhaben konnte. Da hatte ich überhaupt keine Probleme. Ich musste auch nicht mehr so an der Front sprechen. Ich war dann, es gab bei uns eine militärische Einheit, das waren die militarisierten Medien. Und da habe ich natürlich das Gleiche gemacht wie im Beruf. Und das war also nicht verbunden mit irgendwelchen Wanderübungen oder Hindernisrennen. Aber ja, nee, was mich wirklich berührt und bewegt hat, das waren ganz, ganz kleine Sachen. Also als unser Sohn ins Gymnasium ging, da traf ich die Mutter eines Kollegen, eines Klassenkameraden, und sie sagte zu mir, ah, wie geht's, sehen wir uns heute Abend am Elternabend? Da sagte ich, Elternabend? Weiß ich von nichts. Ja, der Junge hat nichts gesagt. Ging nach Hause, sagte, wie ist das mit dem Elternabend? Sagte, ah, ja, da ist, glaube ich, was. Ja, warum sagst du nichts? Ja, weißt du, sagt er, ich will nicht, dass die anderen dann sagen, was hast du für einen dicken Vater? Ja, gut, da überlegt man sich dann, was man soll. Oder niedliche Dinge im Bad, beim Umziehen, ein kleines Mädchen steht nebenan, guckt mich so an, wie ich in der Unterhose dastehe und sagt, hast du aber ein großes Höschen? oder ein anderes Mädchen, das war in unserer Wohnsiedlung, kam auf mich zu und sagte ganz aufgeregt: Du, musst du eigentlich nie Gaga?
Okay, gut. Ja, zu denken und vielleicht auch manchmal ja ein bisschen berühren. Jetzt kommen wir zu deiner Funktion, die SAPS, die Schweizerische Adipositas-Stiftung. Da bist du Begründer eigentlich von der, oder würdest du sagen, hast du das alleine gemacht oder waren da mehrere?
Nein, nicht direkt. Ich war da nur eben über diese Fernsehpräsenz, die ich hatte in einer Fernsehdiskussion, war ich zusammen mit diesem Arzt, bei dem ich später in Behandlung ging, mit dem Dr. Horber. Und der war damals Präsident der SMOP, also des Fachverbandes der Adipositas-Spezialisten. Und der sagte, wir haben zwar einen Fachverband, aber wir denken, es muss eine Organisation geben, die fürs Volk, für die Patienten da ist, die Aufklärung macht, die den Journalisten Auskunft gibt, die Informationen verbreitet und die Prävention betreibt. Eine Patientenorganisation muss man schaffen. Und wir sind dabei, das zu gründen. Wären Sie interessiert, uns im Stiftungsrat als Mitglied zu unterstützen, mit Ihren Kenntnissen der Medien, dann hätten wir einen Verbindungsmann zu den Medien. Und da habe ich gesagt, selbstverständlich, ja, mache ich. Und dann bin ich etwa zwei, drei Jahre lang. Und die SAPS wurde gegründet eben von dieser SMOP. Und die am Anfang waren so verschiedene Kreise eingebunden. Das Ziel, eigentliche Hauptziel der Stiftung war damals die Schaffung eines nationalen Adipositas-Institutes. Also ein Komplex, in dem Lehre, Forschung und Therapie unter einem Dach praktiziert werden konnte. Weil es gab ja keine geordnete Ausbildung, es gab, gibt's ja immer noch nicht, es gab nur verschiedene Ansätze und vor allem eben behandelt wurden die Begleiterkrankungen. Aber Adipositas selbst als Krankheitsphänomen war überhaupt nicht auf dem Radar im Gesundheitswesen. Und dann hat man Modellrechnungen gemacht, hat gesagt, das ist ein Selbstläufer. Wenn wir ein solches Zentrum bauen, braucht das etwa 8 Millionen Startkapital. 4 kriegen wir von den Banken. Wenn wir die haben, kriegen wir weitere Mittel von Investoren. Und wenn das mal steht, ist das ein Selbstläufer, weil die Patientenanzahl ist so groß, das ist eine Goldgrube. Und dann sind wir zu den Banken gegangen und haben das präsentiert und gesagt, das ist Konzept, Businessplan, alles. Und die haben gesagt, wow, hochinteressant. Ja, mal kommen Sie wieder in 2 Monaten, bringen Sie noch eine bessere Präsentation, vielleicht optisch. Die haben die nächste Stufe gesagt, hochinteressant, kommen Sie wieder, bringen Sie vielleicht ein Video mit. Und. Wir hatten ein Anfangsstartkapital von 500.000. Dies wurde uns gespendet aus der Privatschatulle vom Novartis-Chef. Und weil der hatte mit diesem Horber zusammen studiert und die waren Kollegen und irgendwie hat er mir gesagt, der schuldet mir noch was, der gibt uns das Geld als Startkapital. War gedacht, 5 Tranchen à 100.000 Startkapital. Und nach zwei, drei Jahren, waren wir an der Spitze der Banken und je weiter man nach oben kam, umso kürzer wurden die Audienzen. Und der Letzte, die Generaldirektorin, sagten, seid ihr des Wahnsinns? Geld investieren für dicke Menschen, die sollen weniger fressen. Ende der Debatte. Und wir hatten die 400.000 aufgebraucht für die ganze Entwicklung und Erarbeitung mit Werbeagenturen und so. Und dann hat der erste Präsident hat das Handtuch geworfen, das war ein Jurist, und er hat gesagt, das bringt nichts, wenn wir kein Geld zusammenkriegen, bringt das nichts. Und dann habe ich und auch ein Stiftungsrat, und da hat man beschlossen, die Stiftung aufzulösen. Und in der Sitzung, wo ich nicht dabei war und ein weiterer Patient, der andere Patient auch nicht, und als wir dann später gehört haben, die haben eine Auflösung der Stiftung beschlossen, haben gesagt, das geht nicht. Jetzt machen wir alles von vorn, fangen mit ganz kleinen Brötchen an und machen einfach, was drin liegt. Und zum Glück hatten die Gründerväter die Idee, dieses Stiftungsziel der Schaffung des Instituts zeitlich zu befristen. Und wenn das innerhalb von 5 Jahren nicht gelingt, ist das erledigt. Weil sonst ist das Stiftungsrecht in der Schweiz sehr rigide und man kann einen Stiftungszweck nicht umgehen oder verändern. Das Stiftungszweck muss eingehalten werden, koste es, was es wolle. Und dann ist dieser erste Präsident ist natürlich dann ausgeschieden. Dann hat man gesagt, jetzt suchen wir einen vielleicht bekannten Menschen aus Politik oder so, der das Präsidium übernehmen könnte, und setzen den Vorstand, also den Stiftungsrat, neu zusammen. Und da hat aber einer nach dem anderen hat abgesagt, der Politiker. Und dann haben die gesagt, ja Mensch, du gehst ja jetzt in Pension. Ich war damals, habe mich mit 60 früh pensionieren lassen, damit ich noch was vom Leben habe. und haben gesagt, Mensch, du bist ja pensioniert, könntest du das nicht übernehmen? Das war 2001 und seitdem bin ich Präsident und amtierender Geschäftsführer zugleich.
Und wie finanziert ihr euch zurzeit und wie können Mediziner, Unternehmer oder auch Patienten die Stiftung unterstützen?
Also wir haben einerseits ein Aufkommen an Spenden, das wir mit dem Einzahlungsschein verschicken. Wir geben Informationen raus. Das macht aber sehr wenig. Also wir haben ein knappes Budget von 150.000 Franken im Jahr. Das reicht gerade für Miete, Strom und das Salär meiner Assistentin. Sonst haben wir noch Leute, die freiwillig arbeiten. Also wir haben insgesamt 110% Stellenprozent, die wir bezahlen. Und sonst haben wir noch ein paar Freiwillige. Und dann haben wir aber namhafte Partnerschaften mit Kliniken, die spezialisiert sind und die bei uns Partnerkliniken sind. Und wir, unsere Hauptaufgabe besteht ja darin, Patienten neutral zu beraten über alle Behandlungsmöglichkeiten. Und dazu führen wir Listen mit den zertifizierten Kliniken gemäß MOB und mit allen Arztpraxen, von denen wir wissen, dass sie sich gern mit adipösen Menschen befassen. Das ist ja nicht selbstverständlich. In vielen Arztpraxen stößt der dicke Mensch auf Skepsis und Widerstand und Diskriminierung, leider Gottes immer noch. Und von denen führen wir eine Liste und die Kliniken, die mit uns eine Partnerschaft eingehen, bezahlen einen relativ bescheidenen Betrag. Und das gibt uns pro Jahr und das gibt eine gewisse Sicherheit. Und die Praxen bezahlen auch etwas. Die haben dafür eben von uns eine, sagen wir, bevorzugte Präsentation in unseren Informationen. Wir machen ein Magazin, das wir rausgeben. Dort informieren wir auch über diese. Dort lassen wir die Experten auch zu Worte kommen. Auch auf unserer Webseite publizieren wir Vorträge und Artikel aus diesen Kliniken. Also das ist und wenn immer möglich, versuchen wir einzelne Projekte über Vergabestiftungen zu finanzieren. Also Stiftungen. Aber das wird immer härter. Das Business im karitativen Bereich ist brutal hart und es wird immer schwieriger, dort Geld loszumachen. Aber also wir sind bis jetzt immer so knapp über die Runde. Das Bundesamt für Gesundheit hat uns die letzten paar Jahre auch noch einen Zustupf gegeben und haben wir Projekte gemacht und Konzepte entwickelt.
Jetzt seid ihr auch in den sozialen Netzwerken, hauptsächlich bei Facebook aktiv. Ihr macht ein Newsletter. Sind das für euch neue Herausforderungen und welche Bedeutung haben die für eure Stiftung?
Das ist ganz wichtig. Also wir haben eine Webseite und die Webseite soll so gute Informationen wie möglich bringen. Die wird auch sehr intensiv genutzt. Und dann haben wir gesagt, das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, machen wir Facebook und haben auf Facebook eine interessante Kommunikation, wo wir versuchen laufend immer wieder Neuheiten, Informationen, Artikel aufzuschaffen. Nicht nur eben wissenschaftliche, sondern auch sehr populär informative Themen, die mit Gewicht zu tun haben. Ich selber schreibe für unsere Webseite einen Blog, nicht immer, nicht täglich, aber doch 2 bis 3 Mal pro Woche, wo ich auch versuche, eben Adipositas spezifische oder ernährungsspezifische Themen aufzugreifen und abzuhandeln. Und das kommt sehr gut an. Das wird auch dank, das muss ich jetzt hier sagen, oder darf ich hier sagen, dank der Zusammenarbeit mit dir und den Selbsthilfeorganisationen in Deutschland, wird das auch gut geliked und geteilt. Und so haben wir eine Reichweite, die weit über die Schweiz hinausgeht. Und das ist ganz toll. Dafür sind wir extrem dankbar. Was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben, das sind Aktivitäten so auf Twitter und diese ganzen, in Anführungszeichen, jungen Medien. Ich war mal in einer Weiterbildung, die von einer Pharmafirma organisiert wurde, mit einem so Netzwerk oder also Medienspezialisten. Und der sagte, lasst lieber, wenn ihr Krankheitsorganisationen, Krankheitsligen, lass die Finger von diesem Zeug, weil die Gefahr ist dort groß, dass es sofort ausartet in irgendwelche Grabenkämpfe oder dass Leute sich verletzt fühlen oder dass nicht alle wollen, dass man Urbi et Orbi von ihren Problemen erfährt. Und das ist ja auch ein Phänomen. Es wird ja auch viel zum Teil in einem rüden Ton kommuniziert in diesen Foren. Wir haben ja auf unserer Webseite auch ein Forum, das ist der meistgenutzte Kapitel, wo die Leute dann übereinander herfallen und wir also ziemlich viel zu tun haben, da wieder Frieden herzustellen. Aber das wird, insofern lassen wir es offen, wir machen keine Zensur, man muss nicht zuerst über unseren Schreibtisch, aber im Nachhinein löschen wir Dinge raus, wo wir das Gefühl haben, dass jetzt nicht der Stil, den wir pflegen möchten. Aber das für uns ist ganz ein wichtiges Standbein für die Kommunikation und ich denke, es wird auch geschätzt von den Patienten eben, dass sie sich in der Anonymität austauschen können. Was jetzt ganz toll ist, quasi Nebeneffekt von Corona, haben wir selbst eine Selbsthilfegruppe und sind eng vernetzt mit allen Selbsthilfegruppen in der Schweiz und haben jetzt die Veranstaltungen, die wir früher vor Ort machten, mit Referaten, machen wir jetzt im Internet virtuell. Und das kommt sehr gut an. Also die Leute sind begeistert davon. Und die Referenten machen gerne mit, weil sie können von zu Hause aus ihren Vortrag einspeisen und Auskunft geben und müssen sich nicht verschieben irgendwo hin, nach Arbeitsschluss.
Glaubst du denn, dass virtuelle Treffen die persönlichen Treffen von den Selbsthilfegruppen ersetzen können?
Ganz nicht und ganz nie. Nein, die persönliche Kommunikation ist natürlich immer entscheidend. Aber das ist lustig, wir haben eine Umfrage gemacht und etwa die Hälfte unserer Leute sagte, wann können wir endlich wieder mal zusammenkommen, weil man eben im kleinen Raum besser klönen und sich austauschen und nachher anschließend noch eins trinken gehen kann. Aber eine ebenso satte Hälfte hat gesagt, nein, lass es bleiben, das ist gut, virtuell ist super, es geht mir besser, als wenn ich da anreisen muss. Vor allem die etwas weiter weg wohnten.
In Deutschland gibt es viel mehr Selbsthilfegruppen. Es gibt auch drei oder vier Verbände, die sich darum kümmern. Glaubst du, dass es in der Schweiz zu wenig Selbsthilfegruppen gibt? Und wenn ja, woran liegt das, dass es in der Schweiz so viel weniger Selbsthilfegruppen für Adipositas-Patienten gibt wie in Deutschland?
Ich kann das jetzt nicht statistisch nachvollziehen. Es gibt bei uns etwa 20 bis 25 auf die vor allem deutsche Schweiz verteilt. Wie das sich zahlenmäßig, das müssten dann in Deutschland müssen dann etwa 250 sein, oder? Um das, wenn es sind viel mehr. Ja. Okay. 800. Ja, 800. Ja, gut, das ist sauber. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Bei uns sind diese Selbsthilfegruppen, außer unsrigen, in der Regel beim Spital entstanden, um eine Klinik, im Umfeld einer Klinik, auch mitorganisiert, entweder vom Klinikpersonal oder von den Ärzten, quasi motiviert. Und da gibt's etwa ja, 50 zertifizierte Kliniken, also wenn man davon ausgehen würde, wäre etwa bei 50 das Level bei uns. Aber ich weiß nicht, wieso dass das so ist. Und es ist auch interessant, dass eben vorwiegend die Operierten sich organisieren in Gruppen. Wir machen ja auch einmal im Jahr machen wir ein Treffen, ein sogenanntes Vernetzungstreffen, wo wir Delegationen von diesen Gruppen einladen, damit sie sich untereinander austauschen können. Ja, es ist interessant. Ich weiß es nicht, woran das liegt, dass das hier. Es ist für mich auch ein Rätsel. Wir haben jedes Jahr 5000 Operationen. Und jede dieser 20 Gruppen hat etwa 50 Mitglieder. Also es ist kein Verhältnis zwischen den Leuten, die in den Gruppen aktiv sind und denen, die jedes Jahr neu als Neuoperierte dazukommen. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Also 800 war meine Info. Vielleicht habt ihr ja andere Infos, dann schreibt uns das bitte in den Kommentaren. Auch in die Shownotes von dieser Folge werden wir euch sicherlich die Webseite der Schweizer Adipositas Stiftung, den Blog, den Heinrich angesprochen hat, mit reinsetzen, die Facebook-Seite. Und was uns jetzt noch interessieren würde, Thema Stigmatisierung, wird gerade in Deutschland auch hart diskutiert. Auch für die Schweiz ein Problem?
Latent immer. Also, und es ist natürlich auch ein subjektives Problem des Empfindens, selbst wenn vielleicht gar keine stigmatisierende Absicht vorliegt, ist es einfach erniedrigend und deprimierend, wenn eine junge Frau, die im Heranwachsen ist, ein Kleid sucht und dann in die Männerabteilung gewiesen wird, oder? Weil es in der Damenabteilung keine so großen Hosen gibt. Meiner Tochter ist das so geschehen. Oder eben alle diese Dinge, wenn man sagt, ja, die Elefanten werden da hinten eingekleidet. Oder eben diese schnöden oder abwertenden, schon nur abschätzige Blicke, die man kassiert. Oder wenn ein Dicker sich erfrecht, in der Öffentlichkeit in einen Hotdog zu beißen. Dann sieht man direkt, rümpfen die Leute im Vorbeigehen die Nasen bis über die Straße runter. Und das ist erbärmlich. Das ist absolut erbärmlich. Da ist der Dicke, ist dann wirklich am Ende der Fahnenstange, weil man es ihm ansieht. Er kann es nicht verbergen. Jede andere anständige Krankheit, jetzt gut, mit Ausnahme von massiven Verstümmelungen oder Missbildungen, jede andere Krankheit kann man einigermaßen verhüllen oder ungesehen machen, aber der Dicke ist jeden Tag jedem Blick ausgestellt. Man muss sich jetzt fragen, ja, wenn jetzt einer hingeht und sagt, du bist zwar dick, aber ich mag dich trotzdem, ist das dann auch Diskriminierung? Also was ist das? Also, wo ist die Grenze? Es ist wirklich, wie die Schönheit im Auge des Betrachters liegt, kann auch Diskriminierung im Empfinden des Angesprochenen liegen und der andere hat es überhaupt nicht bewusst gemeint oder was, war sich des Fehlers gar nicht bewusst, den er gemacht hat. Deshalb in solchen Debatten plädiere ich immer für, sagen wir, Toleranz oder eben für Größe. Sage, du musst versuch über der Sache zu stehen. Wenn es dir nicht gerade Hundeelend geht und du Schmerzen hast und Liebeskummer und weißt der Kuckuck noch was, dann lass es an dir abperlen. Weil vielfach ist auch so, dass das Fett, das wir uns zulegen, ist ja auch eine Schutzschicht gegen irgendwelche Missbilden der Welt. Und das quasi die Möglichkeit, dass ein Kind übergewichtig wird, ist ja auch erwiesenermaßen größer, wenn es aus schwierigen Verhältnissen stammt, wenn eine Trennung der Eltern zugrunde liegt oder wenn traumatische Erlebnisse wie Missbrauch oder so sind, dann ist sehr nahe dann der Übergang zu einem Gewichtsproblem oder Essstörung, die zu einem Gewichtsproblem führt. Und mit solchen Dingen ist dann schwierig zu sagen, jetzt geh gelassen damit um. Ist klar, weil das ist dann eine Tragödie, die eine Aufarbeitung braucht, die weit über das hinausgeht, was die normale Diät Ernährungsberaterin bieten kann.
Abschließende Frage. In der Schweiz ist Adipositas als Krankheit anerkannt, in Deutschland noch nicht. Auch wenn es jetzt erste Signale gibt, dass wir in Deutschland es vielleicht auch schaffen, dass die Politik und auch die Kassen Adipositas als Stoffwechselerkrankung anerkennen. Wie ist euch das gelungen?
Ja, ich kann dazu gar nicht viel sagen, denn eigentlich richtig voll anerkannt ist es ja trotzdem nicht. Also die Operationen werden in der allgemeinen Krankenversicherung bezahlt, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen, die Bariatrie. Das ist mit ein Verdienst vor allem der SMOP mit unserer Unterstützung. Das haben wir gemeinsam versucht zu entwickeln und auch zu verbessern. Da war früher das viel restriktiver. Heute haben wir eine großzügige Lösung in der Schweiz. Was noch ein Manko ist, das ist dann die Wiederherstellungschirurgie. Die wird bei uns nicht automatisch auch bezahlt. Da braucht es sehr viel Fingerspitzengefühl und dramatisches Gespür bei der Antragstellung seitens der behandelnden Ärzte. Ärztinnen, aber es ist auch so, es ist zwar eben werden die Begleiterkrankungen, Diabetes, Ernährungsberatung, Gewichtsprobleme, also Skeletose, skeletale Probleme, das wird alles bezahlt, aber Adipositas selbst als Krankheitsfaktor ist eigentlich nicht voll anerkannt. Wir haben ja wie alle Länder im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation eine Strategie für die NCD, also die nicht übertragbaren chronischen Krankheiten, entwickelt. Und ich war in dieser Redaktionsgruppe, durfte ich Einsitz nehmen, konnte mitwirken und habe versucht, dort Adipositas als eine der nicht übertragbaren Chronen, was es ja nach unserer Auffassung absolut ist, es ist chronisch, es ist nicht, obwohl man ja heute sagt, es könnte sogar übertragbar sein, aber stricto sensu eigentlich nicht. Und da hat man immer das zurückgewiesen und gesagt, nein, schon die WHO hat Adipositas nicht in den Katalog der eigentlichen NCD aufgenommen. Körpergewicht und Essnahrung, also ist höchstens ein Risikofaktor und gilt als Risikofaktor für NCD. Und das ist eigentlich fatal. Aber die, also ich hatte zu den Leuten im dem Gesundheitsminister, im Bundesamt für Gesundheit eine sehr gute Verbindung, Kooperation, und die binden mich überall ein, wo das sinnvoll ist. Und eben, ich durfte Konzepte erarbeiten für sie, und sie versuchen jetzt auch Mittel bereitzustellen, und um organisatorisch den Adipositas interessierten Organisationen beizustehen. Das ist ein sehr guter Prozess, wenn uns jetzt nicht Corona die ganzen Gelder wegfrisst. Aber also da ist noch viel zu tun, bis das wirklich voll anerkannt ist, bis man das eine legitime Erkrankung ist. BMI 35, von da an wird Ernährungsberatung und Physiotherapie bezahlt und eben die bariatrischen Operationen, wenn sie die Kriterien erfüllen. Aber voll anerkannt ist es dummerweise immer noch nicht. Und es ist auch schwierig, Leute zu finden, die sich dafür einsetzen. Denn die Meinung ist nach wie vor vorhanden, die Dicken, die sollen mehr Sport treiben und weniger fressen.
Das heißt auch, dass viele konservative Maßnahmen nicht bezahlt werden von den Kostenträgern. Im Bereich der bariatrischen Chirurgie wird auch die Nachsorge bezahlt, wenn ich richtig informiert bin. Aber wie sieht's denn aus, wenn Leute sich einfach nicht operieren lassen wollen? Werden Diäten, Kuren und so weiter, wird das alles von den Krankenkassen übernommen?
Ja, eben ab BMI 35. Unterhalb 35 nicht. Und das ist das Problem. Also außer es wären dann schon Begleiterkrankungen vorhanden und die könnten therapiert werden. Aber und das ist ein Problem, weil damit fällt die ganze Prävention weg. Also bei den Kindern ist es wieder anders. Die Kinder, die haben eine eigene Organisation, Adipositas im Kindes- und Jugendalter. Denen ist es gelungen, mit den Krankenkassen einen Akkord zu treffen, gewisse Programme, also Verhaltensprogramme, Ernährung und Bewegung für Jugendliche und Kinder werden von den Kassen bezahlt, aber unter sehr, sehr strengen Auflagen. Also der Erfolg muss nachweisbar sein, etc., etc. Und das ist kein Honigschlecken. Aber dort geschieht immerhin was, das ist schon so. Und insofern, eben, es ist nicht nichts, aber es ist immer noch zu wenig.
Seit 20 Jahren bist du aktiv in der SAPS. Kommen noch 20 Jahre dazu?
Ja, das wäre dann schon fast ein methusalemisches Wunder. Nächstes Jahr werde ich 80. Und seit einiger Zeit sage ich immer, nächstes Jahr ziehe ich mich dann zurück. Aber ich mache das ganze Jahr ehrenamtlich und es ist nicht ganz einfach, jemanden zu finden, der da sagt, okay, ich mache ich auch. Weil bei mir war einfach die Konstellation gerade günstig. Und ich dank meinem beruflichen Vorleben wirklich eine anständige Pension habe. Nicht so wie unser Bundesrat, der jetzt noch das ganze Geld eingefordert hat, da sein Ruhestandsgehalt. Aber immerhin, ich muss nicht hungern. Aber eben, also vielleicht gibt es hier organisatorisch eine neue Lösung, dass man mit anderen zusammenarbeiten kann oder sowas. Ich mache, solange es mir Spaß macht, aber hör dann auch auf, wenn es sein muss.
Dann vielen Dank, Heinrich, dass du dir heute Zeit genommen hast für unseren Adi-Podcast. Ich denke, es wird in Zukunft auch viele weitere Projekte noch geben, die wir gemeinsam umsetzen können. Wir sind ja ziemlich rege und ich persönlich hoffe natürlich, dass du uns noch sehr, sehr lange im Bereich der Adipositas-Szene erhalten bleibst. Und wir persönlich würden uns natürlich darüber freuen, dass ihr uns mal schreibt, was ihr von diesem Beitrag gehalten habt. Über ein Abonnement und ein Like würden wir uns auch freuen. Und vielleicht besucht ihr auch mal unsere Webseite www.adipositas-zürich.ch. Vielen Dank.